Ja, wer immer mal zuhört hier bei uns alle 4 Wochen, der weiß, dass ich mir natürlich immer auch Gäste einlade und immer wieder auf der Suche bin nach Themen, die es verdienen, in die Öffentlichkeit gebracht zu werden. Heute habe ich 2 Menschen hier im Studio mit sitzen eingeladen, und zwar begrüße ich ganz herzlich Konstanze Helbing.
Hallo.
Hallo. Und David Räum.
Hallo.
Kolleginnen, Kollegen, die uns zum Projekt A4 etwas sagen werden, was sich dahinter verbirgt, genau, und das nach der ersten Musik. Frau Helbing, Herr Räum, hallo, schön, dass Sie hierher gekommen sind und uns etwas zum Projekt A4 berichten. Ich hatte das vorhin erwähnt. A4 kennt man an sich ja als Kopierpapier, DIN A4, oder ich bin gerade am Wochenende auf der Autobahn gewesen, A4. Das ist aber sicher nicht das, worüber wir heute reden wollen. Was verbirgt sich hinter Projekt A4? Klären Sie uns mal bitte auf.
Projekt A4, genau. Sie sagten eben schon, die A4, die Autobahn, damit hat es im Entferntesten auch zu tun. Aber erstmal zum Hintergrund, was das Projekt A4 eigentlich macht. Also wir sind in Thüringen das einzige Unterstützungsangebot für Männer, die in Partnerschaften, in ihrem Lebensumfeld körperliche oder emotionale Gewalt erleben, die den Bedrohungen ausgesetzt sind oder belästigt werden oder auch Übergriffen im familiären Umfeld ausgesetzt sind. Das ist, uns gibt es seit 2017. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, diese Männer zu unterstützen, die das betrifft. Und ja, der Name A4 ist eigentlich entstanden, weil wir verstehen uns ja auch als thüringenweites Projekt. Und die Autobahn durchzieht ganz Thüringen. Also alle
Lag ich doch
großen,
nicht ganz so falsch.
genau, alle großen Städte in Thüringen sind ja so ein bisschen aufgereiht
Verbunden, ja.
an dieser A4. Und die 4A, also A4 steht auch für die 4 Säulen unserer Beratung, die alle mit A beginnen. Also das ist einmal anrufen, ankommen, angehört werden und schließlich auch aktiv werden. Dazu können wir dann auch noch mal was sagen, denn dieses Aktivwerden ist etwas, was Männer die in einer gewissen hilflosen Situation sind, auch dringend brauchen, um wieder eine Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen. Genau, das ist das Projekt A4 erstmal in der Kürze.
Genau, und zusätzlich, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob der Begriff des Stalkings gefallen ist. Genau, das ist
Klar,
nämlich auch
ja.
immer wieder etwas, das auch bei uns, gebe ich auch ehrlich zu, auch bei mir gerne hinten runterfällt, dass wir eben auch gerade, wenn es um Stalking geht, uns auch mit den Männern befassen und eben auch schauen, wie man dem entgegenwirken kann, sei es jetzt durch die neue No-Stalk-App vom Weißen Ring, die ich sehr empfehlen möchte, oder eben auch was Handlungs Möglichkeiten sind, um sich eben auch zu schützen vor solchen, ich sag mal, Übergrifflichkeiten. Und andererseits sind wir ja auch ein Projekt, dessen zweite Hauptsäule eben die Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierungsarbeit ist. Und weshalb man immer mal in Thüringen ein Plakat von uns sieht oder wir eben eine Veranstaltung machen, wir thüringenweit zu dem Netz, zu den Netzwerken gegen häusliche Gewalt fahren. Genau, und verschiedenste öffentlichkeitswirksame Aktionen eben planen und durchführen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
Und wer ist Ihr Träger? Wo sind Sie angeschlossen als Beratungsangebot?
Wir sind, unser Trägerverein ist der Verein gegen Gewalt e.V. Es ist auch ein Verein, der aus der Frauenarbeit kommt. Da sitzen Menschen drin, die in den Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt in Thüringen arbeiten. Davon gibt es ja 4 in ganz Thüringen. Also das sind erstmal so Anlaufstellen, wo sich alle Opfer von häuslicher Gewalt hinwenden können. Und wir sind gefördert vom Land Thüringen, genauer genommen vom Sozialministerium. Ja.
Genau. So aus der Geschichte heraus, sage ich mal, nach 89, 90 ist uns eigentlich immer so die Arbeit mit Mädchen in Erinnerung. Also mir auf jeden Fall, ne? Mädchenprojekt und da noch ein Angebot für Mädchen. Dann das Towanda als Frauenangebot entwickelte sich damals. Frauenhäuser gab es in der DDR meines Wissens nicht. Und da habe ich mich auch schon immer gefragt, damals als Mutter 2er Söhne, ja, wo bleiben jetzt die Jungen? Wir haben für Mädchen Angebote, aber die Jungs kommen gar nicht so gut bei weg. Die haben, wenn sie Glück haben, in der Familie ein paar Männer als Bezugspersonen im Kindergarten, in der Grundschule, an sich eher ja, einen super netten Hausmeister, aber mit Erziehern und Lehrern sah es da schon eher mau aus. Ja? Also es war immer so gefühlte Lücke. Insofern finde ich das total gut, dass das erkannt worden ist, eben auch bei den Entscheidungsträgern. Das ist ja immer wichtig, dass nicht wir, die da so arbeiten in dem Bereich, sagen, da ist jetzt was, das fehlt, sondern es muss ja auch auf höherer Ebene dann gesehen werden und gefüllt werden. Man muss es wollen, ne? Wunderbar.
Ja, also ganz richtig, sehe ich auch so. Also es war viele Jahre, oder es ist auch sehr, sehr wichtig, dass für die Frauen und Mädchen ganz viel getan wurde. Wir merken aber jetzt, es gibt abgehängte Jungs, beziehungsweise ist so ein bisschen so dieses Gefälle gewesen. Und die Frauenarbeit, die die letzten 30 Jahre geleistet wurde, gerade im Feld der häuslichen Gewalt, das ist etwas, was unwahrscheinlich wichtig war und jetzt auch den Weg ebnet, eigentlich zu sagen, okay, die Männer brauchen auch ein Unterstützungsangebot, denn auch sie sind unter Umständen betroffen von Partnerschaftsgewalt. Welche Form es da gibt, da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf, ja. Ne, und wie das Männer betrifft und wo sich das zu Frauen unterscheidet. Genau, also deswegen kann man eigentlich sagen, die Frauenarbeit war sehr, sehr wichtig und wegweisend für das, was wir heute arbeiten.
Genau, auf jeden Fall. Ich meine, es ist in Filmen und in der Literatur ja dann irgendwo auch aufgegriffen worden, auch früher Tabuthema, ja, Frauen und Gewalterfahrung, aber inzwischen gibt es dazu wirklich ganz super Filme, die das darstellen, wo man es auch in Familien nicht erwartet. Es geht durch die gesamte Gesellschaft, ja, also und jetzt eben aber auch dieses Enttabuisieren dieses Männerdingens, genau, danke. Was mich auch interessiert, das sind so Statistiken vielleicht, die es gibt, denke ich, dass es die gibt. Wie ist so die Betroffenheit in Thüringen zum Beispiel? Was gibt es da für Zahlen? Männlich, weiblich, insgesamt Gewalterfahrung?
Also insgesamt hat Thüringen einen sehr hohen Schnitt beim Thema häusliche Gewalt. Es waren letztes Jahr knapp 3000 Personen, die in der Kriminalstatistik der Polizei aufgenommen wurden. Das hat sich so zusammengesetzt, waren 2323 Frauen, bei denen das angezeigt wurde. Und es waren, glaube ich, 656 Männer, die das auch angezeigt haben, beziehungsweise, ne, dann weiß man ja auch
manchmal. Natürlich, die Dunkelziffer gibt es auch noch, ne, klar, aber
die so um einiges sagen, höher
angezeigt haben, ja.
Genau. Mhm. Und natürlich weiß man auch nie genau, ne, es geht ja auch immer darum, Beziehung ist dynamisch, Beziehung ist eine Interaktion, ne, und es gibt jetzt nicht nur dieses reine Opfer-Täter-Schema, sondern ne, die Anteile sind auch nicht selten bei beiden Partnern. Und deshalb gibt es auch Gegenanzeigen natürlich, wo man aber nicht erfassen kann, wer hat ihn jetzt zuerst angezeigt und warum. Aber auch gleichzeitig, wenn ich an Polizei Erzählungen denke, wo gesagt wird, nun ja, da wurde ein Mann geohrfeigt, hat aber gesagt, nun ja, das ist ja nichts Bleibendes. Also das werde ich jetzt nicht anzeigen. Hm. Ja, was halt auch die Normalität von Gewalt in männlichen Biografien eigentlich auch ganz schön wieder darstellt und zeigen kann.
Also bei diesen, genau wie eben schon gesagt, das sind halt die Sachen, die man aus dem Hellfeld kennt. Die Menschen, die die Polizei anrufen und sagen, hier gibt es ein Problem, es kommt zu einem Einsatz, die werden gezählt. Aber es gibt eben in Deutschland keine wirkliche Erhebung zu dem Thema, wie ist es denn in der breiten Bevölkerung, wie häufig ist partnerschaftliche Gewalt. Und wir wissen aber aus der Wissenschaft, dass besonders in intimen Partnerschaften die Gewalt häufig, ja, also es ist wahrscheinlicher, der eigene Partner, die eigene Partnerin tut einem Gewalt an, als dass einem auf offener Straße Gewalt angetan wird, weil wir in intimen Partnerschaften uns oft ganz pur zeigen und der andere kriegt es mit voller Wucht sozusagen zu spüren, was einen selbst, wenn man sich streitet, wenn es eskaliert, oft herrscht ein feindseliges Klima zum Beispiel und da gibt es eben auch nochmal Unterschiede in diesen Gewaltformen zwischen Männern und Frauen, wie Gewalt ausgeübt wird. Also vielleicht gehe ich da kurz mal drauf ein. Also zumindest ist es so, man kann eigentlich sagen, Frauen, es ist wahrscheinlicher, wenn Gewalt ausgeübt wird, dass sie in Situationen Gewalt ausüben, wo es zum Beispiel eskaliert, wo es zu Streitigkeiten kommt, wo der Selbstwert sehr angegriffen ist, wenn es um Eifersucht geht zum Beispiel, dass dann in diesen Situationen die Frau dem Mann körperliche Gewalt antut, dem geht aber oft eine lange Phase von emotionaler Gewalt voraus. Da verstehen wir zum Beispiel drunter, wenn der Partner, die Partnerin eingesperrt wird zum Beispiel oder gedemütigt wird oder permanent beschimpft oder vor Freunden runtergemacht wird. Mhm. Das sind alles Gewaltformen. Dann gibt es auch so Formen wie, dass man jemandem das Geld zuteilt. Das ist zum Beispiel ökonomische Gewalt. Klar, es gibt ja Partnerschaften, da ist das eine Abmachung, aber nicht immer ist das so eine ganz klare Abmachung und man kann eben durch Geldentzug auch eindeutig die Kontrolle über jemanden gewinnen. Und in der Wissenschaft ist es relativ, herrscht Konsens eigentlich auch darüber, dass Männer, wenn sie Gewalt ausüben, dann geht es tatsächlich mehr um Kontrolle und Macht über die Partnerin. Dahinter steht aber häufig auch eine, ja sagen wir, ein geringer Selbstwert, Angst, ja, jemanden zu verlieren und zum Beispiel, und da, ja, das ist mehr so die männliche Form von Gewalt. Nichtsdestotrotz, gerade bei diesem situativen, bei der situativen Gewalt, da scheinen sich die Raten zwischen Männern und Frauen gar nicht so zu unterscheiden. Also das ist etwa 50-50, dass Frauen das ausüben und Männer. Und auch wir machen ja die Erfahrung in der Arbeit, dass die Männer, mit denen wir arbeiten, auch also dass da oft nicht die Schublade ist, die machen wir auf, da ist der Täter drin und da ist das Opfer drin, sondern dass es eben, wie David eben schon sagte, auch Beziehungsdynamiken sind, die sich aufschaukeln oder wo das mal eine Zeit lang so ist und da ist der eine Täter mehr und ja genau, das ist eben so ein, das merkt man immer in Partnerschaften, ein dynamisches Feld.
Genau, weil das macht halt auch so viele Statistiken so schwierig, weil es gibt ja so diesen Konsens eigentlich auch ganz oft, zumindest in der quantitativen Forschung, dass eben man sagt so 80% von häuslicher Gewalt sind Frauen, 20% Männer, aber es ist halt gerade durch die vielen Formen von Gewalt ist es gar nicht klar abzugrenzen eigentlich, ne? Mhm. Das macht eben dann das auch aus, dass man sagt, klar, jetzt statistisch gesehen, Thüringen würde es auch passen mit den 20-80, aber da sind ja auch so Themen wie Kontrollgewalt und Isolation und sowas, ne? Die sind ja gar nicht mit einbezogen, können nicht mit einbezogen werden, weil sie haben ja meistens keine strafrechtliche Relevanz.
Ja, das ist sicherlich auch bei der Mehrheit der betroffenen Menschen gar nicht so bewusst, dass das Gewalt ist. Also es kommt ja ganz drauf an, wie ich es definiere für mich, ja. Wenn ich sage, nur alles, was körperlich mir beigebracht wird, also ne, im Sinne von Schlagen oder wie auch immer, das ist für mich Gewalt, dann ist es natürlich sehr eingeengt. Das ist ein viel größeres Feld, wo jemand dann sagt, naja, bin ich doch gewöhnt, ist immer so, ist ja für mich jetzt nichts. Also halte ich aus, ist in Ordnung, gehört zu meinem Leben, aber gehört eben theoretisch nicht dazu. Das stellt man fest, wenn man vielleicht mit anderen zusammenkommt, wo man einen anderen Umgang miteinander beobachten kann, wenn man denn feinfühlig genug ist oder sich da öffnet, ne, und nicht schon ja, sich so eingeigelt hat und sagt, ach, ich halte das aus, es ist halt so. Mhm. War schon immer so, ist so, werde ich aushalten. Ne? Genau.
Ja, gerade wenn man die Differenz zwischen Co-Abhängigkeit und Liebe nicht mehr, also diese Linie nicht mehr ziehen kann. Ne?
Das hat auch viel mit dem Thema männliche Sozialisation zu tun. Also Männer wachsen ja eh gewaltvoller auf. Also sie sind schon in der Schule mit Gewalt konfrontiert von Gleichaltrigen. Mhm. Natürlich üben auch Mädchen Gewalt gegeneinander aus, aber bei Männern ist immer mehr so dieses, oder eine Jungs-Sozialisation ist ja eher, du musst einstecken, du musst stark sein, ach, heul nicht so rum, was bist du für ein Weichei? Und natürlich denkt dann man später in der Partnerschaft, ja, also wenn ich jetzt hier anfange, also genau, da, wo ist dann die Grenze, wo der Mann dann merkt, okay, das ist jetzt, da geht es jetzt in Richtung Gewalt oder wird mir was angetan, was ich nicht möchte. Ja, da muss man erstmal zu dem Punkt kommen. Ne?
Genau, so. Und da finde ich auch der nächste Song von UCU zeigt ganz schön, wie Männer groß werden und wie sie sich halt, gerade durch Dominanzverhalten eben immer wieder zeigen. Und Dominanz geht eigentlich immer, ist die gleiche Seite der Medaille, kann man sagen, von Ohnmacht. Ne, ich bin dominant, weil ich mich hilflos, weil ich mich ohnmächtig fühle. Ja, und dann nimmt man halt
deshalb,
die Mittel.
Genau, mache ich mich größer, als ich eigentlich, genau.
Genau.
Ja, dann hören wir jetzt mal rein.
Genau.
Wie funktioniert denn die Öffentlichkeitsarbeit in Thüringen Gibt es da Netzwerke, die jetzt aktiv sind, auch fürs Thema Männer und Gewalterfahrung?
Noch gar nicht so viel, muss man sagen. Also das ist ein relativ neues Feld, sage ich mal. Also was Gewalterfahrung angeht, naja, in dem anderen Sinne, also Täterarbeit, da gibt es einiges in Thüringen. Ich denke auch deutschlandweit, weil Männer häufiger als Täter auftauchen als Opfer. Bislang ist das einfach so. Ja. Denn wenn Männer Täter werden, ist es für die Partnerin, also wenn man jetzt von Gewalt in Partnerschaften ausgeht, potenziell kann es sehr gefährlich sein. Niemand lebt gefährlicher als eine Frau in Trennungsabsicht, zum Beispiel in Deutschland. Nichtsdestotrotz, genau, also also Täterarbeit gibt es viel, aber die andere Seite ist eben die Arbeit mit Opfern häuslicher Gewalt und das ist bislang relativ unterrepräsentiert gewesen. Ich denke auch in ganz Deutschland und in Thüringen sind wir sozusagen die Ersten, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht und die Netzwerke. Also wir machen eben sogenannte Öffentlichkeitsarbeit. Was verbirgt sich da eigentlich dahinter? Also wir versuchen wirklich in Thüringen überhaupt erstmal die Menschen mit diesem Thema zu erreichen. Menschen ins Gespräch zu bringen darüber, dass der Mann auch Opfer sein kann, betroffen sein kann. Dass es Männer gibt, genau. Die bei uns zum Beispiel ankommen und sagen, ich würde niemals zurückschlagen. Ich kann das nicht. Ich würde das nicht machen und ich sehe einfach die Verzweiflung meiner Partnerin zum Beispiel auch. Ne? Also wir führen uns das oft nicht vor Augen. Häufig ist das Klischee, der Mann, der in der Partnerschaft Gewalt erlebt, der wird es schon nicht anders verdient haben. Dann hat die Frau wohl einen Grund gehabt, ihm eins drüber zu ziehen oder mit ihm so umzugehen. Und davon wollen wir weg. Wir wollen sensibilisieren und deswegen machen wir auch so viel Öffentlichkeitsarbeit in diesem Bereich, dass sich da möglicherweise auch die Vorstellungen etwas aufbrechen dadurch und dass die Menschen ins Gespräch kommen über das Thema.
Genau, und da gibt es natürlich schon auch, ich sag mal, Netzwerk, Partner, Kooperationspartner, die auf jeden Fall schon eine gewisse Sensibilität einfach mitbringen, wie zum Beispiel die LAG Jung- und Männerarbeit hier in Thüringen. Mhm. Oder eben natürlich auch die Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt, klar. Aber es gibt einfach auch noch viele blinde Flecken, aber auch gleichzeitig muss ich auch immer wieder sagen, viel Interesse für das Thema. Ne? Und ich denke, das ist einfach so ein schlafender Hund, der immer mehr geweckt wird, zumal wir jetzt auch uns immer breiter fächern können. Ne? Jetzt hatten wir vor kurzem eine Veranstaltung an der Universität hier in Jena oder eben auch an der Ernst-Appe-Hochschule, durften auch schon mal nach Nordhausen an die Hochschule oder waren in der Polizeischulung präsent. Also ne, es kommt immer mehr und mehr.
Wird gestreut, breit.
Genau, das ist auf jeden Sehr Fall gut. Ein Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit. Oder wir hatten jetzt vor zwei Wochen ist es jetzt schon mittlerweile her, eine Abendveranstaltung, also eine Podiumsdiskussion mit dem Thema Männlichkeit, alles toxisch oder was, wo wir uns eben genau auch so mit toxischen Männlichkeiten auseinandergesetzt haben. Und das hat auch immerhin fast 50 Leute erreicht. Und das an dem Abend, obwohl da auch Fetela Musik in Jena war und das FAK-Festival. Mhm. Also es zeigt sich, es gibt Interesse, es gibt auch immer mehr Öffentlichkeit für das Thema. Und ja, daran knüpfen wir auch an und bauen auch darauf auf.
Ja, ich mache auch ganz kurz vielleicht noch, ich mache häufig die Erfahrung, ich weiß nicht, wie es dir geht, David, also wenn ich Menschen von meiner Arbeit erzähle, dass dann erstmal so ein Erstaunen bei den Leuten ist, ach was, das gibt's auch. Oder eben die Reaktion, ja, wurde auch Zeit, finde ich gut, ist wichtig. Oder wenn wir auf öffentlichen Veranstaltungen sind, dass die Menschen kommen, uns ansprechen und sagen, also ich habe das selber schon erlebt in einer Partnerschaft und ich habe ehrlich gesagt nie mit irgendwem drüber geredet. Das war mir immer unangenehm, weil wenn man sich ja auch jemanden anvertraut als Mann, der in einer Partnerschaft und vielleicht auch sogar, es kann ja auch sein, in der Familie, im familiären Umfeld, also die Herkunftsfamilie, auch als Erwachsener noch Gewalt erlebt. Ne? Also das sind ja auch Themen, ja, dass man sich, ja.
Je nachdem, wie die Muster dort sind, genau. Ne, was man übernimmt fürs Leben.
Und die Menschen, die sind also gerade die Männer sind da häufig ja, schambesetzt. Da gibt es eine Hemmschwelle, darüber zu reden. Und ja, ich erlebe das eben auch, dass Männer dann manchmal auch einfach zum ersten Mal überhaupt mit jemandem drüber sprechen.
Ja, einerseits die Männer und dann eben aber auch noch zusätzlich kann man sagen, die eben die wichtige Frauenarbeit, die jetzt auch schon angesprochen wurde, eben die genauso sieht, okay, wir sind keine Konkurrenz oder wir wollen jetzt auch nicht sagen, so jetzt kriegen auch mal Männer ein Stück vom Kuchen ab, sondern zu sagen, ja, okay, das ist einfach die Ausdifferenzierung dieses Themas. Ne? Es zeigt ja einfach, wie viele Facetten es hat, die häusliche Gewalt oder allgemein das Thema Gewalt. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es da einfach gute Fortschritte gibt, eben um den Scham, dieses peinliche, vermeintlich peinliche Erlebnis einfach zu einer, in eine Normalisierung zu kriegen. Ne? Raus aus dem Tabu, rein in die Normalität. Also natürlich am liebsten raus aus den Köpfen, aber erstmal, es ist da, es ist der Ist-Zustand, das gibt es und es nicht mehr wegdrücken. Es, nicht mehr tabuisieren.
Genau, und diese Öffentlichkeitsarbeit, die wir betreiben, soll eben auch zum Beispiel bei Betroffenen dazu führen, wir sind auch überzeugt, dass das wichtig ist, dass man sich als Mann nicht als Exot fühlt, ja, als Mann, dem das geschieht, sondern du bist nicht allein, ja, und du wirst auch nicht allein gelassen, denn das ist ja auch die Schwierigkeit für Männer, was mache ich denn mit dem Problem, wo kann ich mich überhaupt hinwenden? Und man sagt immer, keine Stelle, keine Fälle. So, ne? Wenn es nicht eine Anlaufstelle gibt, dann ploppen diese Fälle auch nicht auf. Und ja, jetzt sind wir an dieser Position, wo wir sagen, es gibt uns, wir sind thüringenweit aktiv. Also jeder Mann in Thüringen kann sich an uns wenden. Und so möchten wir gerne die Menschen erreichen, Männer wie Frauen mit dem Thema. Genau, das ist so unser Anliegen.
Ja, und wenn dann jetzt jemand Gewalt erlebt hat und vielleicht das hier hört oder davon erfährt und sagt, okay, ich traue mich da jetzt mal hin. Wie kann man sich das jetzt weiter vorstellen? Welche Hilfen sind dann möglich? Was passiert dann mit einem Klienten, der zu Ihnen kommt?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich und das hängt auch von der jeweiligen Situation ab und wie akut sie ist. Ne? Viele Männer kommen bisher zu uns, die entweder kurz vor der Trennung sind oder schon in der Trennungssituation in der Verarbeitung. Und wir bieten ja mittel- bis langfristige Beratung an. Und da kann man natürlich einfach bei uns anrufen. Wir machen auch sehr zeitnah einen Termin aus, normalerweise binnen von 2 bis 3 Wochen. Mhm. Genau, eine andere Möglichkeit ist auch, das gab es auch schon, es gab eine Akutsituation, der Mann musste raus mit Kind. Und dann werden natürlich die jeweilige Interventionsstelle, die in dem Bezirk zuständig ist, informiert. Gegebenenfalls noch die Polizei. Und es wird eben geschaut, was könnte jetzt zum Schutz des Vaters und der Tochter eben ermöglicht werden.
Was ganz, ganz wichtig ist, also bei uns kann man erstmal ankommen mit der Thematik. Der Mann hat die Möglichkeit, sich auch anonym beraten zu lassen. Er muss sich bei uns nicht namentlich vorstellen. Wir hatten auch schon Fälle, wo die Männer gesagt haben, ich möchte einfach nur, dass sie das wissen. Ich möchte gar nicht, dass irgendwas großartig in die Wege geleitet wird. Wir selber machen sowieso nichts ohne die Zustimmung des Klienten. Also es ist ein freiwilliges Angebot. Es kann eben von der einmaligen Beratung bis hin zur kontinuierlichen Begleitung über einen längeren Zeitraum gehen. Und ja, es ist vor allen Dingen eine Unterstützung beim Entwickeln eigener Lösungen. Und wir achten auch die Wertvorstellung und wahren die Eigenständigkeit unseres Klienten. Also wir sind keine Stelle, die sagt, wir setzen da jetzt alle Hebel in Gang. Es geht darum, erstmal anzukommen mit diesem Anliegen, individuell, und das ist wirklich sehr verschieden, zu gucken, was ist jetzt wichtig, was liegt oben auf. Von der Sicherheitsberatung zum Beispiel, also wenn es wirklich darum geht, wie können Sie bei einer nächsten Eskalation in Sicherheit für sich selber kommen, dass entweder die Situation nicht nochmal eskaliert oder wo gehen Sie hin? Und auch einfach etwas auffangen, ja. Das ist einfach eine Begleitung auch in einer schwierigen Lebenssituation. Und ja, es ist eben individuell sehr verschieden, was man da machen kann, machen muss, was eben gerade ansteht.
Ja, wann ist der Mann ein Mann, hat Grönemeyer jetzt so gut gesungen. Ein altes Lied, aber passt natürlich auf die Sendung heute sehr gut. Außen hart und innen ganz weich. Vielleicht sollten wir uns mal so auf die gesellschaftlichen Erwartungen konzentrieren, die so an Männlichkeit gestellt werden. Ja? Also wann ist der Mann ein Mann? Im Vorgespräch hatte ich etwas erwähnt, das mir vor Jahren untergekommen ist. Also es gibt in Jena Männergruppen. Wir haben zwei Männergruppen, zwei aktive. Und vor ein ganz paar Jahren, da waren wir noch am Löbtergraben im Ricarda-Hochhaus mit unseren Räumen, da haben die in einem Gruppenraum ein wunderbares Gedicht aufgehängt. Und das möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Wir sind Männer, so wie du, so wie dein Vater, so wie dein Großvater. Wir sind stolze Männer, gebrochene Männer. Traurige Männer, lustige Männer, wunderbare Männer, verwundete Männer, stille Männer, laute Männer, müde Männer, muntere Männer, verlassene Männer, gemeinsam Männer. Wir sind lustvoll, wir sind wütende, wir sind perfekte Männer, nicht. So wie du, so wie dein Vater, dein Großvater, wir sind männliche Menschen. Also das war's. Ja. Das hat mich damals total fasziniert. Das haben wir auch 2010 in die Selbsthilfezeitung Chance genommen damals. Und das habe ich jetzt mal wieder rausgekramt. Mhm. Vielleicht hört einer der Männer zu, keine Ahnung, die das geschrieben haben. Was können Sie uns dazu sagen? Was zerrt alles an den Männern so in alle Richtungen?
Ach, das ist natürlich eine ganze Menge, ne? Also, weil die Rollenerwartung an Männern auch extrem hoch sind, ne? Dieses außen hart, innen weich. Manchmal wünscht man ihnen sich auch innen hart und außen weich. je nachdem, wie es besser passt gerade in die Rollenerwartung. Aber natürlich haben auch Jungen in ihrer Sozialisation und Männer immer noch mit so alten, sage ich mal, Stereotypen zu kämpfen, auch heute noch, ne? Sei es Indianerherz kennt keinen Schmerz.
Diese Sprüche,
ja. Ja, genau, sowas. Bis hin zu, ja, jetzt zeig doch mal deine Gefühle. Du bist immer so kalt. Sag doch einfach mal, was in dir vor sich geht. Kennt vielleicht auch der ein oder andere Mann, der schon mal in einer Beziehung war. So, genau das, ne? Also was soll man denn jetzt machen? Soll man jetzt sagen, ach, es ist alles gut? So wie viele Männer auch zu uns kommen. Ne, wenn man fragt, na, wie ist es so? Boah, alles gut, boah, schön. Hab man eigentlich keinen Grund mehr zu reden? Ja, nee, eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich hier bin. Aber genau das ist immer wieder, diese großen Widersprüche werden natürlich auch im Geschlecht und gerade auch bei uns Männern ganz oft aufgemacht und gar nicht gesehen. Und es wird irgendwie ganz, ganz viel erwartet. Und ja, an Widersprüchen kann man sich natürlich auch ganz schön den Kopf zerbrechen. Ne? Also gerade wenn es halt sein soll, ich soll einerseits gefühlvoll, sensibel, empathisch sein. Und andererseits wird immer noch erwartet, so ich bin der Versorger, der Ernährer, der Unterstützer.
Der Starke.
Der Starke. Ja, genau. Ne? Die starke Schulter, ne?
Mhm, an die man sich lehnen kann.
Genau.
Genau.
Und ja, selten wird gesehen, dass auch Männer diese starke Schulter brauchen. Weil sie natürlich, also ich kenne keinen Mann, sei es jetzt in meinem Freundeskreis oder auch den ich bisher beraten habe, der nicht auch mal eine starke Schulter gebraucht hat, ne? Oder eben auch einfach mal diesen Raum, um einfach mal Dinge rauszulassen, ne? Einfach mal sich so seinen Emotionen zu stellen. Also da, ich habe vorher in der Familienberatung gearbeitet, ich brauche so circa die gleiche Menge an Taschentüchern, wie damals in der Familienberatung. Das ist einfach, das braucht es einfach auch, diesen Raum, sich mal ganz zu zeigen, sozusagen, auch mit all seinen Emotionen nackt zu zeigen. Und ich glaube, viele Männer leiden auch darunter, dass sie glauben, sie dürfen es nicht. Dass sie glauben, dass ich bin noch ein Mann. Ich kann das doch nicht.
Oder ich bin noch ein Mann und mir kann sowas auch nicht passieren. Also mir darf sowas ja gar nicht passieren, wenn wir jetzt wieder auf die Gewalt in Partnerschaften.
Da mache ich mich ja lächerlich. Ja. So in dem Sinne, genau.
Genau, Unsinn. Oder gibt es das überhaupt? Also sich selbst dann auch so in Frage zu stellen, was man eigentlich gerade erlebt. Ne? Also das sind auch so Themen. Und ich frage mich immer, woher kommt das aber? Also wer wer pflanzt es ein? Ja, und das sind wir alle gleichzeitig. Die Frauen, die sich bestimmte Männlichkeitsbilder wünschen und die Männer, die ihre Väter als Vorbilder haben und auch die Männer, die das, ja, die das an andere weitergeben, die das verkörpern. Wir hatten ja, wie gesagt, diese Veranstaltung mit dem Rap vorletzte Woche, also wo es darum ging, um Männlichkeitsbilder im Hip-Hop. Und das ist ja auch sowas. Also die, die mit diesem Hip-Hop Geld verdienen richtig viel, das sind ja schon diese Männlichkeits-, ja, ich sag mal, diese hypermännlichen Typen, die eben auch Aggressivität verkörpern. Und das finden, das wird aber angehimmelt, ja. Mhm. Also wer fabriziert das eigentlich? Das ist eben so ein bisschen für mich auch die Frage.
Ja, es ist auch immer eng gekoppelt, eben diese Dominanz mit den Strukturen unserer Leistungsgesellschaft. Also wer erfolgreich ist, der muss halt auch mal die Ellbogen ausfahren und muss gegebenenfalls, wie ein Kollege das halt sagt, so ein Alpha-Mann sein. Mhm. Ne? Also wie so dann 10-Schritte-Programm, wie wirst du zum Alpha-Tier? So. Mhm. Und das ist halt was, das impliziert ja nicht nur, wie bist du ein richtiger Mann, der jede Frau haben kann, die er will, sondern auch, wie bist du ein richtiger Mann, der Erfolg im Job hat, der angehimmelt wird, auch von seinen Jungs und so. Ja, aber es zeigt überhaupt nicht die Umkehrseite, was man eben auch, wenn man vermeintlich ganz oben allein auf dem Thron sitzt, eben damit einhergeht. Und zwar, dass ich allein auf dem Thron sitze. Dass ich mich selbst isoliere und dass ich auch gewisse Anteile von mir abspalten muss, um diesen Erfolg, vermeintlichen Erfolg, eben ja, zu erleben, haben zu können.
Ja, da sind die Medien ja ganz stark dran, da werden die Stereotype aufgebaut, da kann man das auf der Mädchenseite genauso aufmachen, ja, das fängt mit rosa Zeitungen, mit Einhörnern und was weiß ich an, irgendwelche YouTuberinnen, die da zeigen, wie man sich ordentlich schminkt oder was weiß ich auch immer macht, das ist an sich so, ja, so schrecklich, aber es wird halt genutzt, es spricht an, es triggert und da ist eine hohe Zahl an Nutzung da, ja.
Und gleichzeitig ist das männlich. Wundert
man sich, aber es ist so, genau.
Ja, und gleichzeitig ist das männlich ja auch immer das Selbstverständliche, ne? Es gibt halt Fußball und Frauenfußball. Es gibt Überraschungseier und Überraschungseier für Mädchen. Und auch das, dieses Selbstverständliche, das wird jetzt gerade aufgebrochen. Mhm. Männer sind nicht mehr sozusagen das Selbstverständnis, sondern es wird an diesem Selbstverständnis immer mehr und mehr gekratzt, ist meine Ansicht.
Wir haben gerade festgestellt hier, dass wir total coole Musik haben. Die haben sie beide mitgebracht und ja, richtig gut. Wir können leider immer nicht ausspielen, weil wir sind keine Musiksendung, sondern ein Infomagazin. Aber das schließt nicht aus, dass man sich nicht das eine oder andere vielleicht irgendwie nochmal in Gänze anhört. In unserem Vorgespräch haben Sie erwähnt, dass Sie vorhaben, eine Gruppe gründen zu wollen, eine Männergruppe. Also es gibt zwei Männergruppen in Jena, das sind die sogenannten Halle-Gruppen, die einen anderen Hintergrund haben, in die man rein kann, wenn man bestimmte Therapieerfahrungen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da unwahrscheinliche Kooperationsmöglichkeiten gibt zwischen denen, die jetzt schon jahrelang Erfahrung gesammelt haben im Gruppenleben miteinander, mit Männerthemen, siehe Gedicht vorhin, ja, und dem, was jetzt neu entstehen kann. Ja, erzählen Sie mal was dazu. Was ist da geplant?
Ja, es ist erstmal eine relativ offene Männergruppe, die geplant ist für, ich würde jetzt mal so sagen, 5 bis 8 Männer plus Moderator, das wäre ich. Und ich möchte mich gern mit den Männern eigentlich unter dem ganz großen Thema Mann in Beziehung zusammensetzen. Mann in Beziehung, das heißt, wie stehe ich in Beziehung zu mir selbst, wie stehe ich in Beziehung zu meinem Umfeld? Also auch in meiner Partnerschaft, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, aber auch was sind so die Rahmenbedingungen für die Beziehungen, die ich lebe. Ne? Bin ich zum Beispiel der Mann, der 40 Stunden oder vielleicht sogar 50 Stunden arbeiten geht, der eigentlich keine Luft mehr hat für sich oder für seine Ängsten? Und genau solche Themen möchte ich einfach gerne besprechen, im besten Fall alle 2 Wochen. Und genau, jetzt ist gerade so die Anlaufphase für Wir suchen Männer ab September, Oktober, die eben auch Interesse haben, ja, sich daran zu beteiligen und auch Lust haben auf den Austausch.
Gerade in Gruppen stellt man immer wieder fest, das ist auch was sehr Wohltuendes, ne? Also wenn man sich in Gruppen trifft und wir glauben einfach, das könnte sehr hilfreich sein für Männer, auch gerade auch andere Männer zu erleben, wie sie sind in Beziehung, vielleicht sogar als vielleicht kann man sich bei dem einen oder anderen auch Vorbilder wieder sozusagen holen. Und deswegen ist das sozusagen jetzt hier der Aufruf, wer Interesse hat, sich gerne bei uns zu melden.
Bei Ihnen, das heißt wo?
Genau, also das
Wie
Projekt.
Wie kann man Sie erreichen?
Das Projekt A4 sitzt ja in Jena, also wir sind in der August-Bebel-Straße 10 und sind erreichbar entweder über unsere Homepage www.projekt-a4.de. Dort kann man auch das Kontaktformular ganz unverbindlich ausfüllen, das ist ganz einfach. Oder eben über E-Mail sind wir auch zu erreichen, beratung@männerberatung-thüringen.de, Männerberatung mit AE oder telefonisch. Ja, das finden Sie aber auch auf unserer Homepage, die Telefonnummer, da steht das alles. Ja.
Genau, und Gruppe könnte losgehen, so ab Herbst ist angedacht. Genau, ja? September, Oktober, je nachdem, wie sich Interessenten finden. Mhm. Gut, das können wir auch gerne aufgreifen. Also es gibt den Schaukasten, hatte ich zu Beginn gesagt, an der Anatomie. Dort gehen viele Menschen vorbei und da kann man, ohne dass man jetzt Internet hochfahren muss, einfach mal schauen. Im Internet können wir es natürlich auch abbilden und dann würde ich es auch an Gruppen, also an den großen Gruppenverteiler schicken, in unsere Einrichtungen auch von der AWO und da haben wir schon mal eine riesen Plattform, in die wir es streuen können. Ja? Und das sollte mich wundern, wenn sich da nicht wirklich interessierte Männer melden.
Genau, also
die dann natürlich einen geschützten Rahmen haben, geschützt in einer Anonymität sein können. Die müssen nicht davon ausgehen, dass es morgen im Hauskasten unten hängt am Fahrstuhl oder dass es in der Firma ans schwarze Brett kommt.
Ja.
Also einfach wirklich diese Sicherheit auch haben, ne? Sich irgendwo geschützt austauschen zu können.
Genau. Und wir sind auch, also in unserem Team vielleicht nochmal ganz kurz, wir sind ja drei Mitarbeitende im Team des Projekt A4. Wir haben alle also eine Grundausbildung, entweder Psychologe, Sozialpädagoge oder soziale Arbeit und meist noch eine Zusatzausbildung als systemischer Therapeut oder Beraterin, Therapeutin oder Beraterin. Also das vielleicht nochmal so als Hintergrund, aus welchem fachlichen Bereich wir jetzt so kommen. Ja.
Genau, also ist schon auf jeden Fall auch wichtig für die Männergruppe oder auch für unsere allgemeine Arbeit. Ne? Uns ist Professionalität wichtig und Fachlichkeit und ich denke, das können wir alle gut mit einbringen in die Arbeit und auch in eine Männergruppe zum Beispiel.
Ja, also Sie können sich gut drauf einlassen. Vielen Dank an Sie beide.
Ja, wir danken
Ihnen. Danke auch.
Frau Helbing, Herr Reum. Schön, dass Sie da waren. Die Stunde ist verflogen. Wie verrückt. Ja, wir wussten gar nicht, wie. Ja, man könnte jetzt noch ewig weiterreden. Wir werden natürlich das auch weiterhin bewerben und werden das auch in die nächste Selbsthilfezeitung Chance bringen, ganz groß. Ja, dann auch die neue Gruppe, hoffentlich, denke ich. Wird schon klappen.
Schön, das freut uns.
Sehr gerne.
Dann vielen Dank an Sie. Nun ein kleiner Hinweis noch auf die nächste Sendung. Die wird am 1.8. dann hier sein, auch 15 bis 16 Uhr. Und da wird sich der Jena-Trialog vorstellen. So, ansonsten Ihnen allen zu Hause, die zugehört haben, ja, einen schönen Nachmittag, einen guten Sommer. Ihnen beiden hier danke fürs Mitmachen und wir hören uns wieder. Tschüss. Ja,
tschüss. Tschüss.